Also zum Beispiel kämpfen jetzt viele von uns jeden Morgen gegen die Klimaerwärmung. Also zugegeben, nicht ganz ernsthaft gemeint, aber manches Mal habe ich mich schon gefragt, wenn ich da beim Schneeschaufeln bin, wo denn endlich die Klimaerwärmung bleibt, dass es ein bisschen wegschmilzt. Aber gut, das muss man natürlich hochrechnen, ist ja klar, so auf die Monate und Jahre hinweg. Aber ganz losgelöst davon habe ich tatsächlich den Eindruck, dass wir in einer faszinierenden, interessanten Zeit leben, die uns viele Vorteile bietet. Es wurde vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass es nie in der Weltgeschichte eine Zeit gegeben hat, in der wir so gut medizinisch versorgt worden sind wie heute. Und das betrifft uns alle. Also wären wir hier vor 200 Jahren zusammengekommen, dann würde wahrscheinlich der Raum nur halb gefüllt sein, weil die Hälfte von uns schon lange tot wären. Die einen wären als Kinder schon gestorben bei Keuchhusten oder Lungenentzündung, die anderen, die wären schon lange an Krebs oder irgendwelchen anderen Infektionen verstorben, die anderen wären verhungert und viele, viele andere Sachen mehr. Also da können wir sagen, faszinierende, tolle Zeit, in der wir leben. Wir haben viele wunderbare Möglichkeiten, die die Leute früher nie gehabt haben. Auch gab es nie eine Zeit in Deutschland, in der man mit so wenig Arbeit so viel Geld verdienen konnte. Also auch das, was die meisten von uns hier betrifft, das ist faszinierend. Also unser Sohn hatte im Frühjahr seinen Geburtstag gefeiert im Ziegeleimuseum in Lage. Und da haben wir uns das etwas angeschaut. Ich hatte mir dann auch ein Buch durchgelesen, so über die Ziegler in Lippe. Das ist noch gar nicht so lange her. Das sind nicht mal 100 Jahre her. Und wenn du dann siehst, dass diese Leute, die haben, ein halbes Jahr waren die von zu Hause weg. Ein halbes Jahr haben sie Landwirtschaft zu Hause gemacht. Und das waren 30% der Lipper, die haben so gelebt. Und dann waren sie ein halbes Jahr lang weg, irgendwo im Ruhrgebiet, konnten nicht nach Hause, weil sie kein Geld hatten für eine Fahrkarte. Und die haben dort 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet, 6 Tage die Woche. Und das, was sie davon bekommen haben, ja, davon konnten sie gerade ein paar Runkelrüben und Kartoffeln kaufen, um dann das Jahr über zu überleben. Da ist das ja faszinierend heute. Oder wenn wir sehen, was können wir heute alle, egal wie viel wir arbeiten oder was wir machen, im Aldi oder im Lidl oder im Netto oder sonst irgendwo an fantastischen Sachen kaufen. Und das sind Sachen, da haben die Leute in früheren Jahrhunderten alle nur von träumen können. Das gibt es, gab es gar nicht. Wenn ihr mal so den Speiseplan angeht, ihr merkt jetzt schon, ich besuche ab und zu gerne mal Museen, also zum Beispiel das Freilichtmuseum. Da gibt es so einige Häuser, da könnt ihr dann nachlesen, was die Leute hier früher nur vor 200 Jahren so gegessen haben. Und dann kann man ganz blass werden davon. Das war dann so, ja, Haferschleim am Morgen und am nächsten Morgen wieder Haferschleim und dann wieder Haferschleim und dann mittags auch mal ein paar Kartoffeln und einmal in der Woche ein bisschen Fleisch, wenn man es hatte. Das war relativ bescheiden gegen das, was wir heute haben. Also ich hatte mir schon manches Mal die Frage gestellt, ich würde ja gerne in die Rolle schlüpfen, irgendeines Helden, eines Märchens aus dem Mittelalter. Die hatten es ja relativ einfach, wenn sie ihre Prinzessin gewinnen wollten. Da war dann solche Aufgabe wie, du musst mitten im Winter ein paar Erdbeeren besorgen. Und dafür mussten die dann natürlich irgendwelche Drachen bekämpfen und in ferne Länder reisen. Heute wäre das einfacher. Du nimmst einfach 5 Euro, gehst in Aldi, kaufst die Erdbeeren, gibst sie dem König und du bekommst die Hälfte des Königreichs und die Prinzessin dazu. Das ist ja nicht schlecht, ne? Diese Möglichkeiten gab es früher nie. Also nicht nur mit der Prinzessin, das ist ja erfunden alles, aber überhaupt diese Vielfältigkeit, in der wir leben. Oder auch die Größe der Häuser, der Wohnungen, die wir heute haben. Es gibt ganz statistisches Material darüber. Nie hatte man so viel Wohnraum für sich, in dem man frei gestalten konnte, den man leben konnte. Faszinierend. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, was die technischen Dinge angeht, das sind ja manche Dinge, die ich selbst noch in meiner Lebenszeit erlebt habe. Und wenn ich daran denke, fühle ich mich ja schon richtig alt. Nehmen wir die Nutzung des Internets. Ich weiß nicht, ob einige der Jüngeren sich erinnern können. Es gab mal eine Zeit ohne Internet. Und da ging man, wenn man etwas schreiben wollte, schrieb man das. Hat das in so eine Packung da reingetan, nicht? Eine Briefmarke draufgeklebt und dann ging man zu einem Haus, da stand Post drauf, da hat man es aufgegeben und dann ist das ein paar Tage später angekommen, wenn es gut ging. Und wenn man es weltweit verschicken wollte, hat es auch mal ein paar Wochen gedauert und das ist alles noch gar nicht so lange her. Also als ich meine ersten Berührungen so mit dem Internet gehabt habe, 1995 herum, 96, 95, 96, da war das so gewesen, da habe ich noch gedacht, ach, das ist so eine Nebensache, mache ich zwar auch mal was da reingehen, aber da musste ich ja für jede Minute noch bezahlen. Also jede Minute tick, 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 nicht? Also ging da immer das Geld durch. Das hat ja heute auch kaum jemand. Und das war noch etwas kompliziert, alles da reinzumachen, Sachen zu suchen, Briefe zu verschicken. Da musste man sich noch etwas intensiver aus, sondern heute einfach Klick, Knopf drücken und schon ist da dein E-Mail irgendwo versendet oder noch einfach, du hast das auf deinem Handy und hast dann gleich deine SMS verschickt, überall mit sich zu nehmen. Würdest du heute mit einem Handy bei jemandem im Mittelalter auftauchen, du würdest garantiert als Hexe verbrannt werden. Oder als Hexer. Die Leute würden ja sagen, das kann ja gar nicht sein, so etwas ist unmöglich und es geht gar nicht, das muss Zauberei sein. Heute leben wir mit solchen Sachen, wir können die genießen, wir können sie benutzen und die sind erst einmal toll, die sind schön. Es war nie, zu keiner Zeit, so einfach, um die Welt zu reisen wie heute. Wenn ihr da mal nachlest, Goethes Reise nach Italien, also wer so klassische Literatur mag, der liest so etwas, das war für den ein Lebenserlebnis. Das hat natürlich auch wochenlang gedauert mit der Kutsche, nicht? Jeden Tag 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer, da brauchst du entsprechend lang, ehe du in Italien bist. Entsprechend groß war auch die Vorfreude dafür und umso intensiver hat man das wahrgenommen. Nur heutzutage ist es so einfach, irgendwo hinzureisen. Du kannst da last minute von, was weiß ich, Paderborn aus, Flughafen für 100 Euro, 150 Euro nach Italien und zurück an einem Wochenende. Und wenn dir Italien nicht genügt, dann fährst du halt zum Shoppen nach New York. Gibt es manche Sachen günstig, ne? Sparst du vielleicht den Flug noch wieder ein dabei. Das ist, es gibt heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, wo wir uns freuen können in der Zeit, in der wir leben. Das ist wirklich spannend, empfinde ich so. Allerdings ist es natürlich auch der Fall, dass bei allen Dingen, die wir in einer Zeit haben, die Sachen, die auch uns positiv erfreuen, die uns das Leben leicht machen, die meisten von diesen Dingen sind auch doppeldeutig. Also das heißt, die haben auf der einen Seite immense Vorteile, auf der anderen Seite haben sie auch gewisse Nachteile, mit denen wir zu leben lernen müssen. Nehmen wir zum Beispiel das Auto. Ich war ja froh, heute Morgen nicht mit dem Schlitten oder zu Fuß oder per Pferd hierher zu kommen, sondern mich ins Auto setzen zu können, auch wenn es ein bisschen rutschig war, und verhältnismäßig schnell hier anzukommen. Und das ist das Positive. Das Negative ist natürlich, naja, das macht halt Umweltverschmutzung, das kostet Geld und wir gewöhnen uns auch alle daran, dass jedes Jahr ein paar hundert Leute, ein paar tausend Leute sogar, durch das Auto, den Autoverkehr sterben, allein in Deutschland. Das nimmt man halt so nebenher mit. Kümmert sich auch keiner drum. Das ist so etwas, was einfach passiert. Und da merken wir, alles, was es positive Sachen gibt, hat immer auch irgendwelche problematischen und negativen Seiten. Und wenn wir uns heute Vormittag, auch heute Nachmittag noch ein bisschen mit dem Zeitgeist beschäftigen, dann soll es ja nicht darum gehen, dass ich euch jetzt nur einige Punkte nenne, was ist denn gerade so in, damit ihr nach Hause gehen könnt und seht, passe ich denn noch zu der Zeit? Wäre auch eine Möglichkeit. Ich sagte ja, oh, meine Kleidung, die muss ich jetzt umändern. Der Michael hat gesagt, also das ist jetzt gerade Zeitgeist, das ist gerade dran. Oder wie ich mich verhalte, was ich lese, was ich mache. Darum soll es hier nicht gehen. Sondern es soll darum gehen, dass wir die Zeit, in der wir leben, ein Stückchen besser verstehen. Warum? Weil wir eben alle von dieser Zeit geprägt sind. Mancher hat sonst den Eindruck, der Zeitgeist, ja, das sind die anderen, die achten darauf, was Mode ist oder was Zeitgeist ist. Ja, es gibt so ein paar Trendsetter, die vielleicht da und dort in der Zeitschrift oder in einem Interview vorkommen, die das im Extrem betreiben. Aber im Grunde genommen ist ein erster Punkt, den wir uns bewusst machen müssen, wir alle sind von dem Zeitgeist, in dem wir leben, von dem, was heute so dran ist, was in ist, was die Leute jetzt richtig empfinden, sind wir alle geprägt, alle. Kein einziger ist davon uns losgelöst, nur in unterschiedlicher Intensität und natürlich abhängig von dem Lebensalter, in dem wir sind. Denn nicht jeder Zeitgeist ist ein Lebensalter gleich, ist ja vollkommen klar. Das heißt, wenn du heute 40 bist oder 50 oder 60 oder 20, das ist natürlich ein Unterschied, weil deine Stellung in der Gesellschaft, auch das, wie der Zeitgeist auf dich wirkt, unterschiedlich ist. Aber beeinflusst davon sind wir alle. Und manche der Dinge des Zeitgeistes, die sind eher unproblematisch, sind einfach interessant mal zu hören. Zum Beispiel gab es in diesem Sommer, in diesem Herbst eigentlich, eine Untersuchung darüber, welches ist die häufig aufgerufene Internetseite. Was meint ihr? Also ich war überrascht, muss ich sagen, aber das liegt eben daran, weil ich zu einer Generation gehöre, Mitte 40 zwischenzeitlich. Bitte? Ja, hier gibt es Leute, die wissen ganz genau Bescheid, ganz genau. Die häufigst aufgerufene Internetseite ist Facebook. Ich hätte gedacht zum Beispiel Google, weil ich meine, ich gebrauche am Tag bestimmt 20 Mal Google, irgendwas einzugeben, aber Facebook so gut wie nie. Aber das ist so, Facebook ist zwischenzeitlich die am häufigst aufgerufene Internetseite überhaupt. Das fand ich ganz erstaunlich, so etwas zu beobachten. Und das heißt ja auch, das führt uns vor Augen, welche Macht Facebook hat, wie stark das Denken von Menschen beeinflusst, Und jetzt werden manche von uns vielleicht sagen, die eher meiner Generation entsprechen oder noch älter sind, wieso Facebook, was ist denn das schon, das spielt doch gar keine Rolle. Ich meine, falls ihr nicht wisst, was das ist, also das ist eine Internetseite, auf der du deine Daten eingeben kannst mit Fotos und kurzen Nachrichten und einen Freundeskreis hast mit langen Listen, wo wer alles zu dir gehört und die dann mitbekommen, wenn du mal wieder ein neues Foto oder eine neue Nachricht drin hast, also so etwas. Die sagen manche vielleicht von euch, ja und, wofür braucht man das? Ja, das ist, nennt man soziale Netzwerke heute, ersetzt das manchmal für manche Leute die Familie, den Freundeskreis und sonst irgendetwas, weil du ja alle direkt vor dir auf dem Computerbildschirm hast. Und übrigens ist das der Vorteil von Facebook, ist viel einfacher als die Konflikte in der Familie. Denn in Facebook, da ärgert dich keiner so richtig. Und wenn er dich ärgert, dann stellst du ihn einfach ab. Dann ignorierst du den, zack, weg. Und dann kann er dir nicht mehr schreiben, nicht mehr antworten, liest seine Nachrichten mehr oder weg. Das kannst du zu Hause ja nicht so leicht machen. Wenn deine Eltern dich nerven, kannst du sagen, zack, klopf weg und keine Eltern mehr da. Oder umgekehrt, die Eltern vielleicht für den Kindern zu sagen, ne, Kinder ärgern mich, zack, Knopf weg, ignorieren, ne, nicht mehr. Das geht so nicht. Das sind mal mehr Herausforderungen. Und also das ist die Faszination, die davon ausgeht. Wir werden heute Nachmittag vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wenn es darum geht, welche, also habe ich vor, so einen Teil mitzunehmen, wie geht es da so in, überhaupt mit Medien und mit elektronischen Hilfsmitteln und all sowas. Was, wie prägt uns das? Es gibt auch andere Sachen, die fand ich interessant, zum Beispiel Umfrage darüber, wie sich die, also so was wie heute jetzt mit so einem Lifestyle und so etwas ist, da sind ja manche auf der Ebene von so Lifestyle-mäßig, wenn man jung ist und in ist, also da gehören dann Piercing und Tassos und all sowas dazu, dann hast du vielleicht noch nicht den neuesten Trend dabei mitbekommen, also neuer Zeitgeist, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich mehr und mehr durchsetzen wird, ist dann Bodydesign. Habt ihr schon mal was davon gehört? Also Bodydesign ist, dass du deinen Körper ganz umgestaltest, also nicht nur ein paar Löcher reinmachst oder draußen was auf die Haut drauf machen lässt, sondern den Körper ganz umgestaltest. Also dazu gehört nicht nur das klassische Fett absaugen und hier was umpflanzen, Haare auf den Kopf und so verpflanzen und so etwas. Das wäre dann die nächste Operation, die ich dann planen werde. So. Also, oder vielleicht auch nicht, aber das wäre dann so etwas dran. Nein, sondern das geht darum, dass du deinen Körper vollkommen anders gestaltest. Also zum Beispiel gibt es da so klassischerweise, du machst dir auch Silikon, so ein paar Wülste über den Kopf. Also unter die Haut, und dann ist die Haut so was oben drauf. Und da kannst du natürlich wieder Ringe durchziehen. So, dann hast du ja lauter so Ringe dann oben auf dem Kopf. Oder das kannst du auswechseln mal mit kleinen Bögen oder kleinen Pyramiden zu Weihnachten. Das ist zum Beispiel so eine Sache mit Bodydesign. Du kannst auch, du brauchst nicht mehr zum Fitnessstudio zu gehen, um deine Muskeln da zu stehlen, sondern du machst dir einfach ein paar Silikonmuskeln. Die müssen natürlich gut klappen dann dabei, dass sie nicht zum falschen Zeitpunkt rauskommen oder plötzlich runterrutschen. Ne? Das wäre dann schlecht, aber das ist Body Design, nennt sich das. Also du gestaltest deinen Körper ganz, wie du willst. Nicht nur mit ein paar Dekorationen draußen dran, sondern du gestaltest ihn ganz so, wie du willst. Das ist so ein Trend auch in der Gesellschaft. Naja, jetzt seid ihr vielleicht, gerade sagt der Michael, wir sind alle von dem beeinflusst, das bin ich ja gar nicht. Ja, von diesen Extremen vielleicht nicht. Aber schaue ich mich doch hier nur um, also zum Beispiel diese schöne Dekoration, da merkt man, das ist so 2010 halt, nicht? Vielleicht noch 2009, vielleicht auch noch 2008, aber davor hätte man das so kaum gemacht. Das kann man also relativ stark datieren. Dieser ganze Raum so von dem Design, der ist eher typisch 90er Jahre. Was auch gar nicht schlimm ist, da hat man halt so gebaut und so die Wände angestrichen. Wenn ihr heute neu bauen würdet, garantiert, zumindest eine Wand wäre meinetwegen rot oder grün oder so etwas. Oder man hätte mehr so Mittelmeerfarben, Wand hier, Wände gemacht und auch ein bisschen anders noch ganz aufgebaut und so. Also jetzt müsst ihr nicht eine große Umbauaktion machen, denn es geht mir ja nicht darum zu sagen, eure Gemeinderäume müssen genauso sein, wie das heute trendmäßig ist. Also ich finde es immer wieder interessant, wenn ich in Gemeinden bin, auch eingeladen zu sein zu Hause. Und manchmal mache ich mir so einen Spaß daraus, wenn ich in ein Haus komme, so zu schätzen, wann ist das Haus gebaut oder zumindest das letzte Mal umgebaut. Und meistens liege ich relativ gut da drin. Weil du kannst bei allen Häusern, auch bei denen von Christen, ziemlich genau sagen, das sieht so aus, weil es in dieser Zeit gebaut ist. Hast du Leute mit etwas älterem Semester, so 80er Jahre, da hast du bestimmt diesen braunen Klinker draußen dran. Eher etwas dunkle Möbel von den Farben her. Ist ja, denn sie haben zwischenzeitlich wieder umgeräumt, um sich anzupassen. In 30 Jahren macht man das ja manchmal. Oder zum Beispiel diese Stühle, nicht, mit diesen hellen Buchenfarben. Da hätte man vor in den 80er Jahren braune, dunkelbraune dabei genommen. Und du kannst das ziemlich genau in der Wohnung datieren. Und viele sagen sich jetzt, ja, das ist halt mein Geschmack. Hey, mach dir nichts vor, das ist nicht dein Geschmack, das ist der Zeitgeist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja viele Sachen. Es gibt dunkle Möbel, die sind schön, und helle Möbel, die sind schön. Nur halt, eines ist gerade im Zeitgeist mit drin. Auch bei vielen Sachen, also vorhin, als ich mich etwas umgeschaut habe, da habe ich mir gedacht, soll ich jetzt so ein paar Beispiele aus der Kleidung nehmen? Also was ist jetzt kleidungsmäßig gerade in? Und aber da habe ich mir gedacht, na, das ist vielleicht zu persönlich, sonst sind mir einige böse, wenn ich jetzt sage, ja, du als Frau hast dich ja so gekleidet, aus dem und dem Grund, weil das gerade drin ist, und du als Mann so. Deshalb nehme ich mal unverdächtige Sachen und gehe einfach in die Vergangenheit zurück, wo das nicht ganz so stark auffällt. Denken wir mal daran, ihr würdet hier vor 30 oder 40 Jahren zusammengekommen sein. Garantiert würden die meisten hier die Kontrolle an der Tür gar nicht passieren können. Ja, ich meine, ich übertreibe jetzt etwas, aber die Hälfte der Männer wären bestimmt hier mit Schlips. Wisst ihr noch, was das ist? Also so ein Tuch, etwas länglich, um den Hals gewunden, zugeknotet und hier runterhängt. Ne? Also ich habe heute Morgen, glaube ich, keinen gesehen. Vielleicht ist hier irgendjemand, der sich versteckt hat mit Schlips. Da gibt es noch einen, genau. Aber da merkt man schon, das ist dann nicht die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, unverdächtig zu sein. Also das ist nicht die ganz jüngste Entwicklung. So, ja. Und wie gesagt, ich habe ja gegen diesen Kulturstrick eigentlich gar nichts. Man kann den ja durchaus um den Hals tragen. Vor 30 Jahren, 40 Jahren wären hier die Hälfte der Leute mindestens, wenn nicht viel mehr, so genau erschienen. Und das liegt ja nicht daran, dass die Leute all ihren Geschmack in der Zwischenzeit geändert haben. Das liegt daran, dass der Zeitgeist sich verändert hat. Und dieser erste Punkt, der ist mir ganz wichtig, dass wir realisieren, wir sind alle von dem Zeitgeist beeinflusst. Alle. Wir können uns ja gar nicht rausnehmen. Manchmal sehen wir immer noch Leute, die irgendwas radikaler machen oder extremer machen. Aber das sind ja auch sowieso nur die, die in den Medien auftauchen. In der Wirklichkeit sind die auch viel seltener. Denn die meisten eurer Schulkollegen, die sehen ähnlich aus wie ihr. So in Details mal ein bisschen anders. Die meisten der Arbeitskollegen sehen wahrscheinlich auch ähnlich aus wie ihr. Und wenn ihr eure Nachbarn besucht, dann sind die auch ähnlich. Die Wohnung ist ähnlich eingerichtet, die Kleidung ist ähnlich, die Urlaubsreisen sind ähnlich. Wenn sie zur selben Schicht, zum selben Milieu, so sagt man das soziologisch, gehören. Es gibt ganz ausführliche Bücher da in der Soziologie. So, ich hatte mir ein paar Mal gekauft davon. Da wurde genau beschrieben, die Leute meinetwegen in dem gehobenen Mittelschichtsmilieu. Was tun die? Welche Musik hören die? Wo fahren die in Urlaub? Welche Zeitschriften lesen sie? Welchen Medienkonsum haben sie? Welche Filme schauen sie an? Und dann war ich überrascht, wie sehr man einen Menschen vorhersehen kann, wie er heute reagiert. Je nachdem, wenn du sein Milieu weißt, wo er hergehört. Also gehörst du zuerst zum Ökomilieu, dann weiß man auch ganz genau, ne? Das isst du so und das liest du so und diese Meinung hast du und diese Partei wählst du und so weiter und so weiter. Und jetzt will ich euch ja nicht total frustrieren, dass ihr sagt, wir sind alle programmiert und wir können gar nicht mehr frei. Naja, so einen kleinen Freiraum haben wir auch noch. Aber vielleicht ist es für uns ganz gut und heilsam, erst einmal wahrzunehmen, wie stark wir von unserer Umgebung geprägt sind. Und diese äußeren Sachen, also ob wir jetzt eine Krawatte tragen oder nicht, da müssen wir sagen, das spielt ja keine so wahnsinnig große Rolle. Entscheidender sind ja mehr diese Dinge, die auch biblische Werte betreffen. Und manchmal gibt es da Konflikt. Also wenn wir so den Zeitgeist anschauen, es gibt manche Sachen, die sind einfach so. Das ist egal, könnte man sagen. Da spielt da keine große Rolle. Dann kommt es nur darauf an, welchen Zeitraum, welchen Stellenwert wir dem Ganzen beimessen. Also das heißt, wie viel Zeit wir dafür investieren, wie viel Geld wir dafür investieren, wie stark uns das wichtig ist, wie stark wir andere Leute beurteilen oder uns selbst danach. Das sind dann wieder geistliche Sachen. Und dann gibt es bestimmte Trends, die sind ja sogar, oder so Zeitgeistentwicklungen, die sind sogar positiv. Da können wir uns dran freuen. Das ist super, das ist toll. Nehme ich mal heute etwas wieder vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren hättet ihr hier in der Gemeinde euch gar nicht treffen können, weil damals waren nämlich so Veranstaltungen religiöser Art außerhalb der Kirche generell verboten. Ich habe da neulich schon ein bisschen her, im Bertelsmann-Archiv vom Bertelsmann-Verlag nachgelesen, so bei der Zeit um 1850, also nicht mal 200 Jahre her, da wurden viele Christen verfolgt, eingesperrt ins Gefängnis, weil sie losgelöst von der Kirche ohne Pfarrer sich zum Beten und sowas getroffen haben. Das ist also noch gar nicht so lange her. Hier merken wir Veränderung des Zeitgeistes positiv. Wir haben heute eine viel größere Freiheit, eigene Überzeugungen auszudrücken, auszuleben und zu treffen, wo wir wollen, machen, was wir wollen. Viel größere Freiheit. Das sind positive Entwicklungen eines Zeitgeistes. Es gibt dann welche, die sind aber auch ganz negativ. Davon werde ich nachher noch ein paar nennen. Und auf die müssen wir auch achten, weil ganz klar ist, dass wir genauso von denen beeinflusst werden. Und das müssen wir realisieren, dass es da einen Konflikt gibt manchmal zwischen Aussagen, die Gott uns sagt, und dem, was die Gesellschaft uns prägt, in der wir leben. vieles, was die Gesellschaft uns prägt, das ist ja bezogen auf, ich habe ja gesagt, unser Milieu, in dem wir leben, dann auch das Land, in dem wir leben. Denn manche Sachen, die wir für vollkommen selbstverständlich halten, die sind schon in einem Nachbarland wie Polen oder Frankreich oder Italien ganz anders. Also der Zeitgeist ist nicht überall total gleich. Und wenn wir dann in einer ganz anderen Kultur sind, meinetwegen irgendeinem afrikanischen Land oder China, dann merken wir wieder, da sind die Leute wieder total anders, ticken anders, denken anders. Und das geht bis in viele, viele Sachen hinein, die wir uns so kaum vorstellen können. Zum Beispiel die Sache der Eheauswahl. Also da hatte ich vor noch nicht allzu langer Zeit mit jemandem gesprochen, von unseren Schülern, ehemaligen Schülern, die in Indien arbeiten. Und mir dort erzählt, dass in Indien nach wie vor sehr, sehr weit verbreitet sogenannte arrangierte Hochzeiten sind. Also in manchen Fällen läuft das so, oder in vielen Fällen läuft das so, die Eltern überlegen sich, wer passt denn zu meinem Kind, und dann suchen sie einen Ehepartner aus und du siehst ihn das erste Mal bei deiner Hochzeit. Originell, oder? Ich weiß nicht, wie wäre das? Hier sind ja noch ein paar Nicht-Verheiratete. Was denkt ihr darüber? Also es kommen keine großen Begeisterungsstürme jetzt dabei. Also scheinbar nicht ganz so überzeugend. Aber in vielen Gebieten Indiens ist das gang und gäbe und kaum einer macht sich groß Gedanken darüber, ob das nun schlecht oder gut ist. Das ist so und man lebt damit. Und die Leute leben manchmal sogar richtig glücklich damit. Also zumindest rein statistisch gesehen ist die Scheidungsrate in Indien deutlich niedriger als in Deutschland. Obwohl die da zugeordnet werden. Ne? Und es ist nicht so, dass die alle jetzt nur verpflichtet miteinander sind, sondern wenn du viele der Leute fragst, klar, die lieben sich auch als Ehepaar. Also was ich hier deutlich machen will, wir sind in einem anderen Land, in einer anderen Kultur und da sind manche andere Sachen selbstverständlich. Zeitgeist, Überzeugung, wo man meint, das geht doch gar nicht anders, das muss doch so sein. Das heißt, wir alle denken in eine gewisse Richtung, zumindest im Groben. Und da ist es so, dass wenn wir Christen sind, da etwas stört, so ein Störfeuer dabei ist, von dem, was wir eigentlich, wie wir geprägt sein wollen. Das merken wir auch als innere Kämpfe. Dann merken wir, auf der einen Seite zieht uns etwas, so und so zu reagieren, so und so zu reden, unseren Tag einzuteilen, unser Geld auszugeben, in solch einer Richtung. Und auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel und haben den Eindruck, da ist etwas, was dem entgegensteht. Und dann ist das so eine Konkurrenz, so eine innere und manchmal äußere Auseinandersetzung. Und die kann uns innerlich zerreißen oder sie führt dann manchen Christen zu einem Doppelleben, zu sagen, okay, wie das in der Bibel ist, lebe ich am Sonntag und im Hauskreis und naja, vielleicht auch nochmal in der Bibelstunde, aber so wie ich halt das fühle und wir alle es fühlen, so lebe ich dann in dem Alltag. Und das ist natürlich eine unbefriedigende Lösung, weil wir alle wissen, dann irgendwas ist da doch nicht echt. Wir spielen dann irgendwo nur eine Rolle. Und Jesus will uns eigentlich ja ganz. Das heißt, er will ganz unser Denken beeinflussen und verändern. Er will auch ganz unser Leben beeinflussen und verändern. Er will nicht so, dass wir sind wie alle anderen und halt nur am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen. Das wäre viel, viel zu wenig. Und das, was wir uns manchmal zu wenig bewusst machen, ist dabei, wie stark diese Prägung von außen da ist und kommt. Die kommt durch unsere Zeit in der Schule. Viele meinen ja, in der Schule, da würde nur objektiv informiert. Das ist ja gar nicht so. Lehrer werden ja lange ausgebildet mit ihrer Didaktik und Pädagogik und dann werden die Lehrinhalte vorgeschrieben. Da ist alles festgelegt und da wirst du eingestimmt auf den Zeitgeist, wie der heute ist. So sollst du erzogen werden. Und du musst dir nur mal einen Lehrplan anschauen vor 20, 30 Jahren. Da denkst du, wie blöd sind die damals gewesen. Und das werden sie natürlich genauso denken über das, was wir heute am Lehrplan haben. Musst du nur 20 Jahre weiterdenken. Dann werden die auch sagen, was haben die für einen Quatsch damals gelehrt? Dieses Quatsch ist ja nicht wirklich Quatsch, sondern man empfindet immer den Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Zeitgeist und dem Zeitgeist der Vergangenheit. Und das müssen wir uns heute vergegenwärtigen. Wir sind alle geprägt durch jeden Film, den du siehst, durch alle Nachrichten, die du im Radio hörst, durch alles, was du in der Zeitung liest, durch alles, was du im Internet mitbekommst, durch das, was du in den Modeanzeigen der Gratisblätter mitbekommst, was nun gerade angezogen werden muss, wo du in Urlaub hinfahren musst, was du essen sollst zu Weihnachten oder sonst was. Das ist alles, was uns beeinflusst, mehr oder weniger stark. Und ich wiederhole nochmal, es geht mir nicht darum, heute zu sagen, all das, was uns beeinflusst, ist böse. Gar nicht. Manche dieser Sachen sind gut, manche sind neutral, wir müssen nur richtig mit umgehen. Manche allerdings sind auch schädlich und problematisch. Und das müssen wir unterscheiden lernen. Und bei bestimmten Sachen, da können wir sagen, ja, hey, ob wir jetzt die Wohnung weiß streichen oder da mit einer roten oder grünen Wand dabei, das kann man so machen, das kann man so machen. Und wenn man gerade das Hobby hat oder viel Zeit hat, kann man das auch wieder umstreichen nach 10 Jahren und ein bisschen umbauen und den Klinker runterhauen und jetzt neuen Klinker dran machen und die Dachfarbe ändern und Autofarbe auch. Übrigens, Autofarbe der letzten 10 Jahre war überwiegend Silber. Oder weiß gab es auch, aber Silber hauptsächlich. Wobei das ist im Moment gar nicht mehr so stark. Jetzt kommen wieder etwas dunklere Farben, vor allen Dingen bei den etwas hoherpreisigen Modellen. Und das ist ja nicht schlimm. Ob man nun ein silberfarbiges Auto oder dunkles hat oder grünes oder gelbes, letztendlich ist das ja alles egal, geistlich gesehen. Und wenn das nun gerade in ist und ich das auch schön finde, weil es in ist, oder weil die Autos heute häufig etwas runde Formen haben, schaut euch mal so an, VW Bulli, da so vorletztes Modell, nicht so alles eckig. Auch Opel Astra, die ersten, auch eckig. Dann war alles schön rund und glatt gemacht, nicht, und so. Jetzt kommen wieder eckige Scheinwerfer so ein bisschen, aber sonst ist das Auto immer noch schön glatt und stromlinienförmig. Ist letztendlich alles egal. Also jetzt könnte man sagen, ja, schön oder nicht schön und windschlüpfrig oder nicht. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist da, wo es auch Konflikte gibt, wo es Auseinandersetzungen gibt mit dem, was der Zeitgeist betrifft. Und dass das nicht nur heute so war, sondern schon immer so war, das merken wir an manchen Stellen, wo die Bibel darüber zu uns spricht. Und da möchte ich in erster Stelle lesen, das haben wir im Römer Kapitel 12. Römer 12, Vers 1 und 2. Da geht es genau darum, wie wir dem Zeitgeist als Christen uns da zum Zeitgeist verhalten sollen. Da steht nämlich: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf, oder ihr könnt mal sagen, eben diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also hier wird uns ziemlich deutlich gemacht, wir leben in einer Zeit und was vollkommen natürlich ist, wir werden von dieser Zeit beeinflusst. Aber es gibt Dinge, wo dieser Zeitgeist dem Geist Gottes entgegensteht. Und wenn wir uns dann nach dem Geist Gottes orientieren wollen, dann braucht es eine Veränderung. Da steht nämlich, lasst euch in eurem Wesen verändern, dass ihr in eurem Wesen so seid, wie Gott es eigentlich will, wodurch das erste durch die Erneuerung eures Sinnes. Sinn meint hier das, wie du denkst, deine Werte, die du hast im Alltag. Und die werden geprägt natürlich durch all das, was du immer aufnimmst, durch all das, was du hörst, siehst, machst. Das prägt innerlich deine Werte, deine Vorstellungen, deine Ziele. Und dieser Sinn, der soll verändert werden, steht da, erneuert werden. Wodurch? Indem du dich intensiv der Gemeinschaft mit anderen Christen aussetzt, der Gemeinschaft mit Gott aussetzt, der Gemeinschaft oder der Prägung vom Wort Gottes aussetzt. Dann wird geprägt das dein Denken und deine Wahrnehmung. Und dann steht, wenn dein Sinn nämlich verändert ist, so wie eigentlich nach den Werten und Maßstäben Gottes, dann kannst du prüfen, also damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also erst zu prüfen in meinem Leben, was wirklich dran ist zu tun, das kann ich erst, wenn sich mein innerer Sinn, mein Denken verändert hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist. Wie stark lasse ich mich von Gott prägen, von seinem Wort, von der Gemeinschaft von anderen Christen? Umso stärker das ist, umso weniger stark werde ich einfach nur Mitläufer des Zeitgeistes werden. Und bei manchen Dingen aus der Vergangenheit, da würden wir uns das hier wünschen. Denken wir an den Nationalsozialismus, wo viele Deutsche, auch viele deutsche Christen, haben Hitler bejubelt, haben Hitler gewählt, haben Judenverfolgung gerechtfertigt. Und heute fragen wir uns ja, warum? Das war damals eben im Zeitgeist. Stellt euch vor, jeder Lehrer sagt das. In allen Medien ist das verbreitet. Alle Politiker sagen das. Die Wissenschaftler, Professoren XY sagen, ja, die Juden seien doch Untermenschen, das sei alles wissenschaftlich bewiesen. Und das war ja damals so. Das waren ja nicht nur ein paar Spinner, die das behauptet haben, sondern praktisch alle. Und dann war es ganz schwierig, diesem generellen Zeitgeist zu widerstehen und nicht zu sagen, ja, genau so ist es, sondern dagegen zu stehen, zu sagen, nein, das ist nicht so. Und das kannst du immer nur dann, wenn du dich einer anderen Prägung aussetzt, nicht nur der Prägung der Zeit, in der du lebst. Umso mehr du dich dieser Prägung der Zeit, in der du lebst, aussetzt, umso mehr wirst du von den Werten und Überzeugungen dieser Zeit geprägt. Und die Dinge, die uns keine Probleme bereiten, das sind die im Zeitgeist, die neutral sind. Oder diejenigen, die sogar positiv sind. Da, wo Sachen im Zeitgeist sind, ich habe vorhin ein paar genannt, Erweiterung der Medizin, Arbeitszeit überschaubar, viele Nahrungsmittel, die wir haben. Und so, das sind ja alles positive Sachen. Die sind jetzt nicht automatisch gegen die Bibel oder gegen den Glauben. Es gibt dann allerdings ein paar Dinge, die sind sowohl positiv als auch negativ. Es kommt darauf an, wie wir mit denen umgehen. Und die können auch unser geistliches Leben mit betreffen. Also, wenn ich gleich auf einen Punkt zu sprechen komme, und ich glaube, das ist so ein Schlüsselpunkt für viele Entwicklungen, die wir heute in unserer Zeit haben, das ist die ganz starke Ausrichtung auf den Individualismus. Und Individualismus meine ich jetzt nicht nur so als Ideologie, sondern auch dieser gefühlte Individualismus. Heute wird jedem Menschen gesagt, du bist die alles entscheidende Instanz. Das wird schon dem kleinen Kind eingeimpft, im Kindergarten und später in der Schule. Du bist entscheidend, deine Meinung, dein Wille, der ist unumgrenzt. Außer natürlich da, wo es gar nicht geht. Also wenn du sagst heute, ich will Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden, ja, da ist schon jemand und der will nicht unbedingt zurücktreten, nur weil du es gerade willst, dann geht das nicht so leicht. Aber bei allem, was in deinem Freiraum ist, da ist heute ganz stark in dem Zeitgeist, keiner darf mir was vorschreiben. Keiner darf mich zu irgendetwas zwingen, drängen oder sonst etwas. Ich bin absolut dabei. Das ist ganz stark im Zeitgeist der Menschen der westlichen Industrieländer. Gegründet hat das Ganze, angefangen hat das in der Französischen Revolution. Da war das ganz stark, eben alle Autoritäten weg und jetzt zieht sich das immer stärker durch. Das werdet ihr merken, beispielsweise bei Frage Berufswahl. 50, 60 Jahre zurück, Berufswahl, das war ziemlich eingeengt, häufig, der Vater war das, der Sohn wird es auch. So in der Form. Oder es gab eine ganz geringe Zahl von Ausbildungsstätten. Heute ist es eher so, da berichten Psychologen sogar davon, dass viele junge Leute eher erschlagen sind von der Berufsauswahl, weil sie prinzipiell gar nicht mehr wissen, wie sie entscheiden sollen. Denn im Grunde gibt es 100.000 Berufe, die du erlernen kannst, theoretisch. Ich meine, dann geh doch mal irgendwo zu einem Berufsberatungszentrum. Viele sind hinterher mehr verwirrt als vorher, weil keiner sagt einem irgendetwas, was nun dran wäre, sondern es wird gesagt, du kannst frei auswählen. Dass man nicht ganz so frei auswählen kann, merkt man dann mit der Zeit. Weil manches ist dann zu teuer, für manches gibt es gar keine Jobs, manches kann ich nicht, weil ich meine Schulausbildung noch nicht so weit habe. Aber prinzipiell gibt es immens viele. Und man spricht dann von so einem Multioptionalismus, also das heißt multioptional, also viele, viele Auswahl gibt es dabei. Und das soll ein Stück, keiner darf dir sagen, was du machst, außer du selbst. Und das, wo das im Moment ganz stark ist, ist auch bei der Frage der Geschlechtlichkeit. Ihr kennt vielleicht das Stichwort Gender Mainstreaming und da wird ganz stark darauf Wert gelegt, keiner darf dir sagen, ob du Mann oder Frau bist. Das musst du alleine selbst entscheiden. Und wenn du es entschieden hast, dann darf dir auch keiner sagen, wie du denn als Mann oder Frau leben sollst. Das musst du auch selbst entscheiden. Also das geht ja bis dahin, dass es dann Forderungen gibt, auch Geschlechtsumwandlungen als von den Krankenkassen zu bezahlende Pflichtleistung einzuführen, staatlicherweise das sowieso dem einzelnen Menschen zu überlassen. Und wenn du als Mann heute, ist es ja frei, wie benennt man sich, also als du als Mensch, der genetisch ein Mann ist, wenn du heute aufwachst oder vor ein paar Wochen aufgewacht bist und gesagt hast, also eigentlich habe ich schon immer gedacht, ich sei eigentlich eine Frau, dann darf ich jetzt nicht zu dir kommen und sagen, nee, du bist ein Mann, das wäre dann diskriminierend, sondern hier ist deine Freiheit, deine Autonomie so groß, dass wenn du in dir fühlst, du bist eigentlich eine Frau, dann sollen Pädagogen in der Schule, das heißt Lehrer, sollen dich jetzt unterstützen, sollen dir helfen, dass du das entwickeln kannst, weil das ja dein Wille ist. Dein Wille, deine Entscheidung ist absolut. Selbst wenn die Gene gegen deinen Willen sprechen, dann ist dein Wille entscheidend, die Gene müssen dahinter zurückstehen. Das heißt, diese Sache, ich stehe absolut, ich bin das Zentrum der Welt für alles. Niemand darf mir mit hineinreden. Äußert sich unter anderem, und das ist in der Umgebung in der Welt, in der wir leben, und auch in der Gemeinde so, dass ich sage, ja, Rollenmuster vollkommen frei gewählt werden, aber auch überhaupt jede ethische Aussage. In vielen Gemeinden ist es so, dass ethische Aussagen, so das solltest du tun, das solltest du nicht tun, vollkommen unpopulär sind. Das sagt man nicht, weil jeder hat seinen Freiraum. Viele argumentieren auch so, gerade natürlich Leute, die jetzt nicht gläubig sind, die sagen dann, ja, ich fühle das so, das ist für mich richtig. Da sagst du auch, also Wahrheit ist personalisiert. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr, nach der ich mich richte. Nein, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, der andere hat seine Wahrheit und nach der orientiert er sich. Also ganz stark ausgerichtetes Individualistische. Das merkt ihr auch bei Gesprächen über den Glauben. Wenn ihr so einen modernen Menschen habt, ein moderner Mensch heutzutage, der baut sich seinen Gott selbst. Also der will sich doch nicht von Gott sagen lassen, wie er ist. Ich habe das selbst in manchen christlichen Gemeinden gehört. Da hat mir gesagt, ja, also wenn Gott so grausam ist wie da im Alten Testament, nee, dann glaube ich an den nicht. Also nein, ich denke, Gott ist nur Liebe. Dass dieser Gott natürlich nicht in der Bibel steht, empfinden die Leute als Problem, aber dann sagen sie, ja, das ist halt Gottes Problem, nicht meines. Muss Gott sich nachrichten. Das klingt jetzt ein bisschen ignorant, aber genau so ist es in dem Denken vieler Menschen. Ich und mein Empfinden und meine Wünsche und mein Denken ist so absolut, dass gar nichts da hineinsprechen kann. Wenn ich das so empfinde, dann ist das richtig, dann darf mir keiner sagen, ich muss die Finger davon lassen. Also diese absolute Freiheit auch in Religionsfragen, und das macht es in Gesprächen über den Glauben manchmal auch schwer in unserer Umgebung. Da Leute irgendwie festzumachen, nein, es kommt nicht nur drauf an, wie du dir das vorstellst. Und eigentlich ist das ja in vielen Dingen auch wirklich unsinnig. Nicht nur biblisch unsinnig, sondern auch rein logisch gesehen unsinnig. Denn wenn es wirklich einen Gott gibt, dann spielt doch gar keine Rolle, ob ich mir gerne anders wünsche oder vorstelle. Dann muss ich mich mit der Realität abfinden. Dann kann ich ja nicht sagen, also der passt mir nicht, also ich glaube an einen Gott, aber diesen Gott gibt es halt gar nicht in der objektiven Realität. Oder ich müsste eine Vorstellung haben, Gott ändert sich für jeden anders. Oder da haben wir hinterher 6 Milliarden Götter, jeder hat seinen eigenen. Das glauben wir doch auch nicht als Christen. Wir glauben doch daran, dass es einen Gott gibt, und wenn es diesen Gott gibt, dann muss ich meine Vorstellung von ihm danach richten, wie er wirklich ist, und nicht danach umbauen, wie ich ihn gerne hätte. Das kann ich tun, aber ich lüge mir ja nur was in die Tasche. Ich setze mich so absolut, dass ich nicht mal von Gott mich in Frage stellen lassen will, was sein Wesen oder seinen Willen angeht. Und das ist etwas, was in einem Zeitgeist, in dem wir leben, problematisch ist, weil das uns als Christen auch trifft. Inwiefern bin ich bereit, mich mit einem Denken, in meinem Sprechen, in meiner Lebensführung von Gott in Frage stellen zu lassen, so wie er wirklich ist und was er wirklich will. Selbst wenn im Moment mein Gefühl mir was anderes sagt. Oder meine Wünsche mir was anderes sagen, also da etwas anderes ist. Das, was, also das ist das wirklich absolut? Oder muss ich mir da auch etwas sagen lassen von außen? Das ist eine Herausforderung. Genau dasselbe gilt ja auch, wie ich gesagt habe, von diesem Gender Mainstreaming als Beispiel. Lasse ich mir von Gott sagen, wer ich bin als Mann und Frau und wie ich als Mann und Frau leben soll? Das ist heute äußerst unpopulär. Alle Stellen, die in der Bibel etwas Geschlechtsspezifisches ausdrücken über Mann und Frau, sind heute in Gemeinden sehr stark umstritten. Die meisten der Stellen, die in der Bibel darüber drinstehen, werden sogar ausgekickt dadurch, indem man sagt, ach, das gilt nur für die damalige Kultur. Überhaupt, wenn heute einer so argumentiert, kannst du fast sicher davon ausgehen, eigentlich er will diese Stelle nicht und deshalb bezieht er sich auf die Kultur. Häufig braucht er auch schon gar nicht mal wirkliche Beweise nachzulegen, denn an vielen dieser Stellen, wo man sagt, es ist ja nur Kultur, dann bin ich dem nachgegangen und habe festgestellt, das stimmt alles gar nicht. Weder der Text sagt was von der Kultur, noch gab es diese Kultur damals so. Aber das will man gerne, weil man diese Stelle nicht mehr haben will. Das heißt, man will Stellen nicht, die mich irgendwie einschränken, wie ich als Mann oder Frau oder als Ehepaar zu leben habe. Das will man nicht, ausschließend dabei. Und da merken wir, hier ist ein Konflikt von Zeitgeist und Gottesgeist. Denn Gottesgeist will uns ja gerade Dinge sagen, die wir eben noch nicht wissen, die auch mal gegen unsere Emotionen sprechen, die auch mal gegen das sprechen, was alle Menschen in unserer Umgebung für Überzeugung haben. Und wenn ich da nicht bereit bin, mir ins Leben reinsprechen zu lassen, dann werde ich vieles dieser Veränderung Gottes nicht erfahren. Ich werde nicht leben, wie Gott will, dass ich lebe, sondern ich werde so leben, wie halt der Durchschnitt von allen Menschen leben. Und die meisten Christen und ihr wahrscheinlich auch, ihr gehört mehr in Deutschland zur Mittelschicht. Also das heißt, ja, Mittelschicht, viele haben eigenes Haus, ein Job, Auto, es wird wenig Obdachlose hier wahrscheinlich geben heute Morgen. Es wird auch viele wenig Leute geben, die jetzt nur einen Hauptschulabschluss haben, sondern die schon höhere Bildung haben. Das ist halt so typische Mittelschichtsbürger. Und dann werdet ihr leben, wie alle anderen Mittelschichtsbürger, auch nur ein kleines bisschen frommer. Wenn wir wirklich anders leben wollen, dass das wirklich Leute herausfordert und was wirklich gottgemäß ist, dann müssen wir das in Frage stellen, diesen absoluten, freien, eigenen Willen, den wir haben, wo wir meinen, wir könnten das bestimmen in Bezug von Ethik, in Bezug von biblischen Wahrheiten, in Bezug von Alltagsleben, von geschlechtlicher Zuordnung und all solchen Dingen. Eine andere Sache, es gibt ja jetzt bestimmte Entwicklungen im Zeitgeist, die sind mehr in unserer Umwelt, und andere Entwicklungen in dem Zeitgeist, die sind mehr so im Gemeindebereich. Also wenn ich mich da nicht ganz täusche, ist zum Beispiel das auch ganz stark der Individualismus, dass Gemeinden sich zunehmend aufsplittern, aufteilen. Also es gab keine Zeit in der ganzen Weltgeschichte, in der es so viele verschiedene Konfessionen gab wie heute. Statistische Aussagen sagen, es gibt weltweit ungefähr 30.000 verschiedene christliche Konfessionen. Also ich meine jetzt nicht 30.000 Gemeinden, nicht, dass ihr mich versteht, sondern verschiedene Konfessionen, das heißt eigene Gruppen, 30.000. Keiner hat genau einen Überblick darüber. Das ist ein Ausdruck dieses totalen Individualismus. Das heißt, ich bin auch nicht bereit, mich einschränken zu lassen oder irgendwo einen Kompromiss zu machen. Wenn ich das jetzt so sehe, dann bleibe ich auch dabei. Und wenn die anderen das halt nicht so sehen, egal ob das nur Prediger, Ältester oder sonst irgendwas ist, dann ziehe ich meine Sache durch, mache halt meine eigene Kirche auf. Und das ist auch so ein Ausdruck davon. Der kann ja gut sein, es entstehen viele neue Gemeinden. Das Problem dabei ist nur, dass in der westlichen Welt nicht viel mehr Leute zum Glauben kommen, sondern die Gemeinden sich einfach nur besser splittern und immer kleiner werden. Und ein Trend, der in den USA weit verbreitet ist, der kommt auch in Deutschland zusätzlich an, ist, dann hat jeder seine eigene Gemeinde. Es gibt in Deutschland eine Bewegung, die nennt sich Kirche ohne Mauern. Und hört sich erstmal gut an. Das Endergebnis ist davon, ich brauche Gott eigentlich gar nicht irgendwo in der Gemeinde, sondern ich und Gott und das genügt. Ich bin halt für mich zu Hause allein. Naja gut, wenn meine Frau noch will, meine Kinder noch will, beten die mit, sonst bete ich ja für mich ganz alleine. Und alle anderen brauche ich nicht, alle anderen stören mich nur, die ärgern mich nur, da sagt mir einer, was ich anders tun soll, was ich anders verstehen soll. Nein, die haben doch alle nicht recht, ich habe recht. Ja, dieses Unhinterfragbare. Was sich unter anderem auch ausdrückt, also ein Nebeneffekt dieses Buchs der Hütte. Das geht ja unter anderem auch um Vergebung, aber ein Aspekt, der ganz stark daran ist, ist ja dieses Ich und Gott. Ich habe das Ganze mal durchgesehen, daraufhin, welche Rolle spielt zum Beispiel Gemeinde darin. Und es ist ganz typisch trendgemäß, Gemeinde spielt darin gar keine Rolle. Da, wo Gemeinde vorkommt, ist sie ausschließlich negativ. Das heißt, das, was im Buch indirekt mitvermittelt wird, neben der Sache der Vergebung, die ja gut ist, ist, dass Gemeinde ist etwas Negatives und Schlechtes, denn die engen ein und das sind sowieso nur alles Heuchler. Und wenn ich Gott begegne, sagt eben der Held der ganzen Geschichte, dann ist er das alleine in der Einsamkeit oder in der Natur oder in meinem Herzen. Das heißt, Gott irgendwo, Gemeinde, spielt eine untergeordnete Rolle. Das ist ja auch ein Trend unserer Gesellschaft. Gliedere dich nicht so sehr ein, sondern mache Sache frei. Man spricht von einem Netzwerk. Du bist ein Knoten an einem großen Netz. Da ist niemand, der dir irgendwas vorschreibt. Und das gilt ja nicht nur für Christen. In allen Organisationen laufen die Leute weg. Geh zum Sportverein, die suchen händeringend nach Mitgliedern. Ja, selbst die Freimaurer, nicht? Die suchen nach Mitgliedern, weil sie keine mehr haben. Die Parteien suchen nach Mitgliedern, die Gewerkschaften suchen nach Mitgliedern, laufen den allen weg. Das ist ja nicht nur im geistlichen Bereich so, weil das der Trend der Gesellschaft ist, ich für mich. Das ist bei manchen Leuten aus dem Spätaussiedler-Hintergrund noch nicht ganz so stark angekommen. Das ist, darf ich hier sagen, weil das liegt daran, viele gerade Spätaussiedler-Hintergrund sind eben noch geprägt von dem Zeitgeist, den sie mitgebracht haben. Zum Beispiel Familie und Gemeinschaft spielt eine große Rolle. Bei den meisten einheimischen Deutschen spielt das eine ganz, ganz geringe Rolle. Das werdet ihr merken, also da habe ich neulich einen Artikel gelesen, da ging es darum, so im Konflikt Ausländer, also das heißt insbesondere türkischsprachige Ausländer, und wenn dann so du an der Schule bist und da kommt dann eben so eine Türkenklicke, meinetwegen in Berlin, da gibt es das ja ganz intensiv, und du bist ein einheimischer Deutscher, hast du keine Chance. Sagst du, ich bin ein Russlanddeutscher, dann machen sie dir nichts. Warum? Du sagst, ich habe ja noch 10 Brüder und dann habe ich noch 5 Cousins und wenn du mir was tust, der einheimische Deutsche, der sagt, ja, ich bin halt alleine. Ich habe keinen Onkel, keine Tante, keine Geschwister, ich habe gar nichts. Meine Eltern sind geschieden, alleinerziehend. Ja, dann wirst du abgezockt. Hey, Turnschuhe her, Handy her, alles weg, ne, und so. Aber wenn du sagst, hier, meine Brüder kommen noch, ne, dann ne, so gut nicht, dann lassen wir es mal so. Und, ja. Aber das ist auch spezifisch Zeitgeist Spätaussiedler. Und das ist auch im Abnehmen begriffen. Also das heißt, wartet noch mal 2 Generationen, dann sind auch die Spätaussiedler da angelangt, wo viele Deutsche heute schon sind. Nämlich dieses totale Individualismus, ich lasse mir durch niemanden was reinreden, Familie nicht, Freundschaft nicht, also das spielt keine Rolle. Und das ist natürlich, geht auch auf Kosten von Gemeinschaft, Gemeinde. Hier sehen wir so einen Trend. Es ist gut, dass die individuelle Freiheit gefördert wird. Aber es ist schlecht, wenn diese individuelle Freiheit so absolut gesetzt wird, dass ich mich durch nichts mehr in Frage stellen lasse, durch nichts mehr bestimmen und prägen lasse, sondern nur noch nach Bestätigung suche. Also ich bin richtig, ich bin gut und wenn ihr das nicht sagt, dann gehe ich halt weg. Eine andere Gemeinde oder gründe meine eigene oder mache sonst irgendetwas. Das ist hier so eine Art Entwicklung im Zeitgeist, die eher problematisch ist. Eine andere Sache, wenn ich jetzt mal so im engeren christlichen Bereich sehe, ist, ich glaube, es gibt im Zeitgeist in der christlichen Welt heute in Deutschland eine gewisse Prägung dahin, Gott ist immer nur der Liebe und Nette. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir ist das aufgefallen, dass ich mit meiner Frau so jetzt im Frühjahr, war das glaube ich so, ein paar Prospekte durchgeblättert habe, so von Verlagen, christliche Verlage. Oder da hatte meine Frau auch von in Detmold eine Einladung bekommen von solch einem Frauenfrühstück. Ich glaube, wie hieß denn das noch? War das das Leben genießen oder du bist wertvoll oder irgendwie solche Sachen. Damit kannst du heute richtig einladen. Also Frauenfrühstück oder sonst irgendetwas ist ja auch alles nicht falsch. Also du bist wertvoll und du bist gut und du bist nett und Gott liebt dich und stimmt ja auch alles. Aber das ist biblisch gesehen natürlich nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Das ist ein Teil der Medaille. Also du kannst heute massenhaft Bücher auch kaufen, Verheißungen Gottes. Und da steht alles drin, oh, was du alles versprochen wird. Und du bist Kind Gottes und Sohn Gottes und Tochter Gottes und Königin und alles Mögliche. Ist alles ja schön und nett. Das ist aber eben nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und das führt auch dazu, dass häufig ein verschobenes Gottesbild vorhanden ist. Woher kommt das denn? Ja, die Menschen heute wollen sich eher nur was Positives sagen lassen, was irgendwie Kritisches wollen sie sich nicht sagen lassen, durch niemanden, durch nichts, auch nicht durch Gott. Also wird Gott umfunktioniert als einer, der immer nur Händchen hält, der immer nur lieb und nett ist und der immer nur sagt, wie toll du bist. Wobei, wenn du die Bibel durchliest, du siehst wahrscheinlich mindestens ebenso viele Stellen, wo dann drin steht, du bist der letzte Sünder, du bist der Schlimmste von allen, du bist wert, in die Hölle geworfen zu werden. Ja, jetzt versuch doch mal so ein Buch zu verkaufen. Also ein Buch zu verkaufen, die Verheißungen der Bibel, das ist toll. Da müssen natürlich nur die Positiven drin stehen. Aber versucht mal die Drohungen der Bibel oder sowas, nicht? Oder die Gerichtsankündigung. Würde ja kein Mensch kaufen. Wer will sich auch von morgens für die stille Zeit dann durchlesen und diejenigen, die das und das tun, werden Gericht Gottes erleben und es wird das und das. Ist ja deprimierend, nicht? Da will man ja viel überlesen. Du bist toll und Gott mag dich und Gott liebt dich und er... Also in einem dieser Hefte, was ich da bekommen habe, dann stand da auch drin, ja, wenn du dir morgen Zeit nimmst für Gott, dann freut sich Gott auf dich. Klingt ja alles toll, aber da merken wir total falsche Perspektive. Da bestehst du nämlich im Mittelpunkt. Das sieht so ungefähr so aus, okay, heute Gott, heute mache ich dir meine Freude, heute nehme ich dir ein bisschen Zeit. Also gut, 10 Minuten, ne? Bist du dankbar? Und da merken wir schon, hey, was hast du für ein Gottesbild dahinter? Im Grunde genommen müsste man sagen, wir müssten wahnsinnig überschäumen vor Freude, dass sich Gott Zeit nimmt für uns. Denn was ist das für eine verkehrte Vorstellung? Ne? Also als Gott nur als unser Dienstleister da ist und wenn wir ihn etwas Dienstleisten geben lassen, also wenn er uns mal bauen darf am Morgen, muss er noch Dankeschön dafür sagen. Da hätten wir total falsche Auffassung von Gott auch. Und die ist zum Teil in christlichen Bereichen, gerade jetzt im Zeitgeist, ganz intensiv drin. Also das heißt, Vorstellungen wie Luther, der dann mit Tränen nach einem gerechten Gott gesucht hat, ich bin ja nichts wert und tagelang da und nächtelang auf dem Boden in der Kapelle gelegen hat und gefastet hat, nur wie kann ich erreichen, dass Gott mir meine Sünden vergibt, weil ich ja so schlimm bin? Das können sich die meisten Leute heute gar nicht mehr vorstellen, weil also Gott muss schon ein gutes Angebot haben, wenn er mich auch haben will. Also als Mitglied der Gemeinde, okay, also ich mache auch mal einen Sommereinsatz, aber nur, wenn du mir dadurch auch eine gute Frau gibst. Also gut, ich spende auch was, aber nur, wenn ich hinterher 10-fach zurückbekomme. Oder zumindest eine Anerkennung oder einen Schlag auf die Schulter, nicht? Oder eine große Inschrift in der Gemeinde, Michael Kotsch hat gespendet, dann ja, aber sonst, also das Geld kann ich doch für mich verwenden, oder? Wäre auch noch eine Frage, Geldumgang, irgendwann mit Geld, wie ist das in der Zeit? Also hier dieses, wer ist Gott, wie ist Gott? Häufig wird auch ausgespielt, das Alte Testament, Gott immer so ein bisschen am Rande gelassen. Dabei müsst ihr hineinschauen. Erstmal ist Gott im Alten Testament nicht böser als im Neuen Testament. Im Alten Testament stehen schon solche Sachen, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Alten Testament steht schon, sorge für den Fremdling, der in deinen Mauern ist und tu ihm da nichts Böses. Im Alten Testament ist alles mit der Liebe Gottes. Oder denkt ihr bei Ninive, da hat Gott Gericht angekündigt und der hat gesagt, okay, es tut mir leid für euch, ihr habt umgekehrt, ich gebe euch Gnade. Das ist auch im Alten Testament. Und im Neuen Testament, wenn du mal die Offenbarung liest oder die Endzeitreden Jesu oder wenn du siehst, wie Jesus mit der Geißel die Leute aus dem Tempel rausgeschmissen hat oder wenn er sagt, ihr Ottern gezüchtet und ihr Schlangenbrut, das war ja nicht freundlich gemeint. Sondern da hat er ziemlich deutlich den Leuten die Leviten gelesen. Auch im Neuen Testament ist Jesus nicht nur der, ach, alle Liebe und alle nett und alle... So. Nein, Gott ist auch daneben Gerechtigkeit. Er lässt Ananias und Sapphira tot umfallen, nur wegen einer Lüge vor der Gemeinde. Das ist auch Gott im Neuen Testament. Also hier einfach diese Ausgewogenheit zu bekommen. Der Zeitgeist drängt uns eher dahin, so ein bisschen so auch christlichen Glauben zu esoterisieren. Also dieses, ne, das sind ja alles so schöne Farben und Elfen und Engel und das ist nicht so in der Bibel. Gott ist auch im Neuen Testament einer, der genau hinschaut, der nicht nur sagt, mach's einfach so und halt wenn du nebenher auch mal betest, ist das in Ordnung. Gott will unser Leben eigentlich ganz. Und das ist eine unheimliche Herausforderung, weil das in seinem Zeitgeist so nicht vorkommt. Da ist es, stehe ich im Mittelpunkt und nicht Gott. Da ist eher Gott als das Positive, das Bereichernde, das Emotionale. Auch ein Trend in unserer Zeit, was Religion angeht. Emotion und Gefühl spielen eine unheimlich starke Rolle. Und viele Leute, habe ich auch erlebt, dann spreche ich mit denen über irgendwas, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch, was sagt die Bibel. Das heißt, ich fühle das aber so, das ist so. Und gegen das Gefühl kannst du nichts mehr sagen. Das ist einfach Gefühl. Ne? Das hast du gefühlt, also ist es wahr. Dass aber deine Gefühle von allen möglichen Sachen beeinflusst sind. Vielleicht von dem schweren Abendessen am Vortag. oder von deinen Wünschen oder von deiner Müdigkeit oder dass du gerade verliebt bist oder gerade rausgeworfen worden bist. Das wird dann alles vernachlässigt. Was wir fühlen, das wird durch so viele Sachen beeinflusst. Das muss lange nicht immer der Heilige Geist sein, der dahinter steht. Oder ein Zeitgeist im Moment ist auch, Christen finden es langweilig, in der Bibel zu lesen, sondern es ist viel spannender, eigene Offenbarungen zu haben. So, wenn du jetzt ein Buch veröffentlichen willst, dann veröffentliche eins über eine Himmelsreise. Also dann bist du einfach mal tot für ein paar Minuten und dann gehst du in den Himmel. Manchmal geht es auch ohne tot zu sein. Gehst du einfach so in den Himmel und beschreibst, was alles ist. Und das lesen heute Christen wahnsinnig gern. Und weil das ja faszinierend ist auch so. Und vor allem individuell. Und also ein Christ, der da sowas nicht erlebt hat, der ist heute schon nicht mehr ganz so in. Da reisen ja auch zahlreiche Leute herum und manche von denen sind dann auch Betrüger. Also mit der Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin, in der ich da und dort mitarbeite, da haben wir so einen von denen enttarnt. Einen, der aus Russland gekommen ist, da berichtet hat, dass ihm 5 Organe herausgenommen worden sind, er eigentlich tot war und dann wieder durch ein Wunder heute noch lebt und in der Zwischenzeit bei Gott im Himmel war. Das Krankenhaus in Russland, in dem er sagt, er hatte nur eine kleinere Milzoperation, das war alles, lebensgefährlich nie, tot auch nie, 5 Organe rausgenommen auch nie. Der zieht in Deutschland heute umher, ist im Internet auch zu lesen, was er da alles von Gott gesagt bekommen hat und wie er bei Gott gewesen sei, während der Tat, als er tot war. Nun, wenn er gar nicht tot war, ja, dann ist die Frage, was hat er denn da gesehen? Oder ist das letztendlich einfach Fantasie? Aber wenig Christen fragen überhaupt danach. Sondern das hört man, ist begeistert davon, nimmt das auf, findet das toll. Eben mehr dieses eigene Fühlen, dieses eigene Empfinden, dieses eigene Erleben spielt eine wichtigere Rolle als das, was wir objektiv an Daten haben, wo wir auch mal sagen müssen, jetzt fühle ich das so und ich mache es trotzdem nicht so. In dem, wir hatten ja vorhin schon mal mehrfach den Timotheusbrief erwähnt, im 2. Timotheus Kapitel 3, da finden wir auch den Hinweis über das Leben der Menschen aus der Sicht von Paulus in der letzten Zeit. Und da wird so ein Zeitgeist beschrieben und ich habe den Eindruck, dass viele Punkte von diesem Zeitgeist genau auch unsere Zeit treffen, in der wir heute drin sind. Und zwar hier werden insbesondere einige Punkte genannt, die problematisch sind, die negativ sind. Also wo wir sagen können, das ist jetzt nicht ganz neutral. Ich lese mal diesen Text vor, da steht, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Dann geht es noch ein bisschen weiter, Vers 6, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und die von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und so weiter. Da mache ich mal einen Schluss. Hier sind einige Punkte beschrieben, da sind jetzt keine technischen Entwicklungen aufgezählt, die wir heute haben, wo wir sagen müssen, ja, so das ist ja das, was wir heute, wie wir uns kleiden, was wir machen, ob die Haare nun glatt sind oder gewellt, soweit ich informiert bin, bei Frauen ist heute eher in glatte Haare, recht? Ich glaube auch, hier ist kaum jemand so mit einer festen Dauerwelle, oder? Heute also eher Glätteisen und dann euch glatt ziehen. Das ist, glaube ich, heute eher verbreitet. Darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es eher um die Sachen, die Gott wichtig sind und die sind im Inneren, spielen die ab. Also wie bist du innerlich, wie denkst du, wie empfindest du, wie fühlst du, welche Werte hast du, wie verhältst du dich im Alltag, die werden hier beschrieben. Und hier werden einige Sachen von dem Zeitgeist beschrieben, von denen ich den Eindruck habe, die sind typisch für das, was wir heute erleben. Wenn da zum Beispiel steht, die Menschen werden selbstsüchtig sein, das heißt stark auf sich ausgerichtet, ihre Interessen ausgerichtet. Kennt ihr sowas vielleicht auch? Da habt ihr einen Nachbarn, dem geht irgendwas kaputt. Dann wendet er sich an euch und sagt, melde das doch der Versicherung. Oh, warum? Ich habe so viel Geld eingezahlt, jetzt will ich doch auch mal was raushaben. Das sind ja Leute, die haben den Sinn der Versicherung eigentlich nicht verstanden. Oder die meinen, Versicherung ist eine Art Sparkonto. Das heißt, ich gebe da Geld ein und irgendwann wird ausgezahlt. Das ist ja eigentlich, geht gar nicht darum. Normalerweise war der Gedanke einer Versicherung ja, du hast einen Unglücksfall, für den du nichts kannst und dann tritt die Gemeinschaft für dich ein. Aber derjenige, der gibt, der bekommt nicht gleichzeitig etwas dafür, sondern der gibt einfach nur und vielleicht gibt er immer wieder. Das ist zwischenzeitlich heute bei vielen Leuten nicht der Gedanke und hier ist so ein bisschen dieses selbstsüchtig, heißt auf mich ausgerichtet. Es kommt mir nur auf mich an und nicht auf andere Leute. Dann ist das nächste, was hier steht, sie werden geldgierig sein. Auch das, habe ich den Eindruck, ist heute ziemlich weit verbreitet, dass Geld als Maßstab für deinen Wert und auch das Leben des Menschen gesehen wird. Übrigens fand ich da einen interessanten Artikel, hatte meine Frau mitgebracht, als sie beim Arzt gewesen war. Ich glaube, es ist der Neue Spiegel, da steht ein Artikel darüber drin, über Shoppen. Und zwar den Teil, den ich gelesen habe, schön, so Spiegelstil. Also Spiegelstil, falls ihr den mal gelesen habt, die Zeitschrift, die sind ja immer so ein bisschen, auch mal ein bisschen ironisch, ein bisschen übertrieben, aber lässt sich richtig schön lesen, wie sie dann sowas darstellen. Und da berichten sie eben über das Einkaufen. Das eine der religiösesten Handlungen der Menschen heute in Deutschland ist Einkaufen, Shoppen eben. Für manche ist das die Lieblingsbeschäftigung überhaupt. Also das heißt, wenn du dich entspannen willst, gehst du in einen Shopping-Tempel. Aber man nennt das ja sogar Tempel, ne, manchmal. Ja. Und da ist alles am prächtigsten aufgebaut. Die großartigsten Gebäude unserer Zeit sind häufig diese Shopping-Malls. Du kannst da drin deine Freizeit verbringen. Am Sonntagnachmittag gehst du nicht im Wald spazieren, sondern in einer Shopping-Mall, wenn du in einer größeren Stadt bist. Oder zumindest in der Innenstadt. Am besten natürlich noch, die haben alle offen. Dann kannst du auch noch die Sachen wirklich einkaufen und nicht nur anschauen dafür. Für viele Leute ist das wie eine religiöse Handlung. Du gibst das Geld weg und du bist dann innerlich erfüllt und du bekommst etwas dafür. Und dadurch wird dir das Glück versprochen. Durch das neue Paar Schuhe, durch die neue Haarspange, durch die Extensions. Da wird dir dann Glück versprochen. Wenn du sie hast, bist du zufrieden und ausgefüllt und glücklich. Und da merken wir alle ja, in Wirklichkeit erfüllt sich das ja gar nicht. Aber hier werden Sachen versprochen, von denen wir als Christen eigentlich wissen, dass die durch diese Sachen gar nicht erreicht werden können. Sondern das echte innerliche Ausgefülltsein kann ja eigentlich nur Gott bringen. Und im Kopf wissen wir das ja alle als Christen. Aber unser Zeitgeist sagt uns mal, nein, das ist doch nicht so. Guck mal, jetzt hast du noch das und brauchst noch das und diese Sehnsucht noch da. Und du bist unglücklich, weil du noch nicht den großen Breitbandfernseher oder Beamer oder sonst irgendwas eingerichtet hast. Jetzt musst du unglücklich sein. Und in Wirklichkeit hängt das mit unserem Leben eigentlich so wenig zusammen. Denn das Glück und die Zufriedenheit, sagt uns die Bibel deutlich, die hängt in unserem Inneren, nicht in unserem Äußeren, das, was wir besitzen und haben. Aber da ist die ganze Gesellschaft aufgebaut. Also das heißt eine Konsumgesellschaft. Davon lebt die Wirtschaft. Davon lebt auch, ist viel der Freizeitgestaltung. Oder wenn ihr seht, geht euch wahrscheinlich auch so, wie welche Packen ich jede Woche an Werbung bekomme, von allem, was ich noch unbedingt kaufen muss dabei. Die meisten Sachen brauche ich ja letztendlich gar nicht. Aber das drückt aus, wie das Lebensgefühl vieler Menschen ist. Das nimmt also einen riesigen Zeitraum ein. Und für den, der es halt nicht mehr so machen will, der etwas bequemer ist, der shoppt halt vor dem Internet. Das geht ja auch. Da kannst du die Sachen noch schön ansauen von allen Seiten. Kannst dann noch mal irgendwo reinhören. Da wird noch ein kleines Filmchen eingespielt, wie du mit dem neuen Staubsauger arbeiten kannst oder was in dem neuen Album da anzuhören ist. Also das heißt, diese Sachen spielen da eine starke Rolle. Was wir haben mit diesem Konsum, kaufen, haben wollen, spielt ist da eine Rolle. Dann prahlerisch, also immer zu zeigen, wie toll bin ich. Das ist heute sogar System. Ich hatte für die Bibelschule Brake so ein paar Bücher gekauft, so über Bewerbung. Habe ich gedacht, ist ja gut auch für die Schüler, wenn die sich später mal bewerben. Habe mir die angeschaut und die meisten Bücher über Bewerbung lassen sich auf so einen kurzen Punkt bringen, also neben dem ziehe ich anständig an und so, mehr Schein als Sein. Also denn, wenn du den Job erstmal hast, dann werfen sie sich nicht so schnell raus. Ja gut, stimmt heute auch nicht mehr ganz häufig, da ist häufig nur Praktikum und Probezeit und so etwas. Aber das eben ganz stark ist, es kommt mehr darauf an, wie präsentierst du dich, wie zeigst du dich den anderen Menschen gegenüber. Nicht so sehr, wie bist du wirklich. Und das hat ja mit dem Prahlerisch zu tun. Ich zeige, wie toll bin ich, wie toll finde ich mich, wie toll finden andere mich, so etwas. Überheblich, der Held sein wollen, Lästerer. Das ist ja heute eine Lieblingsbeschäftigung von vielen Leuten, nicht nur auf dem Schulhof, oder im Internet oder bei Facebook, sondern generell so ein bisschen über andere lästern, sich lustig machen. Und so merken wir irgendwie scheinbar einen Zeitgeist, der hier kritisch gesehen wird. Oder den Eltern ungehorsam. Das wird ja heute in der Welt, in der wir leben, gar nicht mal mehr als Problem angesehen. Das wird als Tugend angesehen. Also wenn du irgendwie eine Kinderserie aus den 70er, 80er Jahren hast, da war zumindest noch der Eindruck, naja, die Kinder haben zwar nicht immer gemacht, was die Eltern gesagt haben, aber eigentlich ist das nicht so in Ordnung. Der heutige Jugendliche einer Kinderserie, da spielen die Eltern gar keine Rolle mehr. Weil ist ganz klar, die Eltern sind blöd und die Kinder, die machen, was sie wollen. Also das heißt, Elternungehorsam, glaube ich, ist schon ziemlich stark mit drin enthalten. Undankbar. Auch das ist, glaube ich, heute findest du wenig Leute, die dankbar sind. Wenig Leute, die dir begegnen und sagen, ach, ist das nicht toll, ich habe in meiner Wohnung eine Heizung und ich kann mit dem Auto fahren. Sondern, ja, das ist doch selbstverständlich und warum hat der andere nur mehr und mein Auto ist kleiner und meine Urlaubsreise war weniger und ich fahre nur einmal im Jahr in Urlaub. Also das heißt stärker, dieses, was hier Undankbarkeit steht, ist, glaube ich, tendenziell unheilig. Das heißt also, du kümmerst dich nicht so um Gott, spielt eine Randrolle. Eine Zahl sagt auch die Shell-Studie zur deutschen Jugend. Da wird gesagt, nur noch 40% der westdeutschen Jugendlichen interessieren sich überhaupt für Gott. Und in den Ostdeutschen, da sind es gegen null. Außer die, die aus dem Ausland kommen. Das heißt eben, da insbesondere Türken, die sind stark religiös. Aber sonst eben nicht. Dann steht da verleumderisch, unbeherrscht, unversöhnlich, lieblos, gewalttätig, dem guten Feind und so weiter. Da steht interessant auch noch, auf den Punkt will ich noch eingehen, den Schein der Gottesfurcht haben sie, aber den Kraft verleugnen sie. Ich habe den Eindruck, in so einem Zeitgeist ist so, die Leute sind schon religiös. Du kannst massenhaft Bücher über Engel oder Elfen oder sowas kaufen, über Gebete, über Pilgerreise nach Santiago de Compostela, Jakobsweg und so. Massenhaft, da sind Leute richtig wild drauf, aber die Kraft Gottes, das heißt da, wo Gott wirklich ihnen begegnet, der spielt keine Rolle. Und da müssen wir auch für uns aufpassen, dass wir nicht eine äußere Frömmigkeit haben, aber die Kraft Gottes, die in unser Leben hineinspricht, dass die da keine Rolle spielt. Oder das Letzte, sie werden immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch das ist, wir können immer dabei sein, uns mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Die größte Herausforderung wird aber wahrscheinlich nicht dabei bestehen, noch eine Schulung und noch etwas zu haben, sondern mehr zu sehen, das umzusetzen, es zu tun im Alltag. Wie vorhin auch mal angeklungen ist, eben jetzt nicht nur zu wissen, ist es gut, dass andere was vom Glauben hören, sondern hinzugehen und es zu sagen. Und hier müssen wir auch so eine kulturelle Schwelle überwinden, weil in Deutschland ist es unserem Zeitgeist unmodern, über Gott zu sprechen. Das macht man so nicht. Gott ist mehr so ein Randbereich, das ist ein Tabuthema. Oder kennt ihr irgendeinen Wirtschaftsleute oder Politiker, die dann offen über den Glauben sprechen? Ganz, ganz wenig. Auch Medienleute, ganz wenig. Zum Beispiel in den USA, da ist der Trend anders. In den USA, da reden die Leute ganz offen über Glaubensfragen. Da muss ja schon ein amerikanischer Präsident, wenn er gewählt werden will, ein Bekehrungszeugnis zu erzählen haben. Sonst kann er ja gar nicht gewählt werden. Da habe ich Leute getroffen, als ich dort gewesen bin, die sprechen mich auf der Straße an und sagen, hey, ich glaube an Jesus und ich habe ein Gedicht geschrieben, wie er mir begegnet ist. Und die finden das ganz normal. In Deutschland, wenn du das hier in Paderborn machen würdest, würden sie sagen, peinlich, darüber sprechen, dann macht man doch so nicht. Und davon werden wir unbewusst auch geprägt. Das ist irgendwie kein Thema in der breiten Öffentlichkeit. Das gibt's da, gibt's hier nicht so. Und das müssen wir überwinden, um dann das zu tun, was eigentlich Jesus von uns will. Zu sagen, hier dränge ich mal meine natürliche Prägung, meine natürliche Scheu in den Hintergrund. Und dann müsst ihr auch nicht denken, viele Christen denken, Herr, ich kann das nicht, ich bin halt nicht so ein offener Typ. Das stimmt alles so gar nicht. Jeder von euch spricht mit irgendwelchen Menschen über irgendwas. Es ist nur die Frage eben, über was und mit wem. Und das ist mehr die Kultur, die uns prägt. Und hier diese Kultur ein Stück weit zurückzustellen, sagen, ich rede trotzdem darüber, obwohl es in der Kultur gerade nicht so dran ist. Naja, das waren jetzt so ein paar Stellen, die wir gelesen haben im zweiten Timotheusbrief. Ich habe euch ja vorgelesen aus dem Römerbrief. Denkt daran, wir sollen unseren Sinn umgestalten, damit wir erkennen, was richtig ist, damit wir nicht uns nur von dem Zeitgeist prägen lassen, sondern von dem Geist Gottes prägen lassen und unsere Werte anders ausrichten. Ich habe euch gesagt, das ist die Stellung zu Gott, die da eine Rolle spielt. Das heißt auch zu der Ernsthaftigkeit Gottes, nicht nur, dass er eben lieb und nett und weich ist. Das hängt damit zusammen, welche Stellung haben wir in unserem Leben. Also das heißt, wie stark sehen wir uns als Entscheidung im Mittelpunkt. Das geht bei solchen Sachen, wie gehen wir mit anderen Leuten um, welche Rolle spielt zeitmäßig, lebensmäßig Gott. Das war jetzt die Frage, wie geht er mit Geschlechtlichkeit um, wie gehen wir mit dem Shoppen um, welchen Stellenwert hat das in seinem Leben, wie viel Zeit, wie lassen wir uns dadurch prägen. Das wäre jetzt so der erste Punkt für heute Morgen und weitere so konkretere Sachen, die werden wir heute Nachmittag machen. Und falls ihr dann noch da seid, was ich ja sehr hoffe, dann werden wir da auch noch da werde ich euch hier noch etwas mit reinbeziehen. Ich habe nämlich vor, das ist ja auch modern jetzt, nicht? Dass wir eine Gruppenarbeit machen, so dass ihr da was rausfindet, wie das denn mit dem Zeitgeist ist und das damit vorstellt. Und wir hoffentlich zusammen uns unterstützen können und ermutigen können, lass dich nicht nur prägen, wie alle Leute denken und was alle Leute meinen, sondern lass dich immer stärker prägen von dem, was Gott meint, auch wenn das gerade nicht populär leer ist. In Fragen der Wohnungseinrichtung spielt das keine Rolle. Aber in Fragen des Denkens, der Lebensplanung, der Partnerschaft, der Eheführung, der Berufswahl, der Alltagsgestaltung, der Freizeitgestaltung, in all diesen Punkten, das ist ungemein wichtig, dass auch da wir Gott eine Rolle spielen lassen, ihn mit einbeziehen. Eben nicht nur danach gehen, halt alle machen das so. Das muss gar nicht mal was Böses sein. Es gibt viele Sachen, die wir im Alltag tun können, die sind nicht böse, aber wir tun das Gute nicht, was Gott eigentlich von uns will. Weil wir Sachen tun, die sind zweitrangig. Und da gilt, dass häufig der Feind des Besten ist das Gute. Auch da, es gibt viele gute Sachen in der Welt, kann man gute, schöne Sachen machen, aber die sind eben nicht das Beste, was Gott eigentlich für uns vorhat, wo er uns umgestalten will, gebrauchen will, um Menschen hier in der Welt zu erreichen. An dieser Stelle möchte ich gerne mit euch beten und ihr dürft auch dazu aufstehen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du überzeitlich bist, dass du nicht nur geprägt bist von unserer Kultur und unserem Zeitgeist heute in Deutschland oder in Europa, nicht nur von dem, was die Menschen in unserer Zeit heute in und gut finden, sondern dass das, was du uns weitergeben willst, für alle Zeiten und alle Kulturen und überhaupt insgesamt richtig und gut ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, sensibel dafür zu werden, was in unserer Umgebung im Gegensatz steht, in unserem Zeitgeist im Gegensatz steht zu dem, was du erreichen willst. Und dass wir dann die Kraft haben, auch Nein zu dem zu sagen, was uns so selbstverständlich zu sein scheint, in unserer Lebensführung, in unseren Entscheidungen, in dem, wie wir mit Menschen umgehen oder wie wir uns selbst werten oder auch einfach, wie wir mit dir umgehen. Da möchten wir dich bitten, dass du uns da Erkenntnis gibst, Weisheit und auch die Kraft, das dann umzusetzen. Dass wir wirklich ein Licht sein können, dass wir positiv auffallen in unserer Umgebung, weil die Menschen merken, wir sind anders, wir haben das, wonach sie sich eigentlich sehen, was sie eigentlich brauchen. Das, was wirklich Erfüllung gibt, das, was wirklich zielgerichtet ist, das, was auf Dauer wirklich glücklich macht und nicht nur für ein paar Minuten, Tage oder Wochen. Da möchte ich dich bitten. Und hilf du uns auch, dass wir uns gegenseitig da ermutigen können und eine klare Sichtweise geben können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch beibringst bei den Sachen, die gar nicht schlimm sind, dass wir die nicht verteufeln und uns an falscher Stelle aufreiben und auseinandersetzen. Oder bei den Dingen, die neutral sind, dass wir sie für dich einsetzen können. Nicht nur für uns und für unsere Vorstellungen, sondern für dich einsetzen können. Gib du uns da Weisheit und hilf du uns untereinander, uns zu ermutigen und dass wir dir ähnlicher werden, dass wir immer mehr so leben, wie du es willst. Amen.